Herzlich willkommen hier auf Cinema Strikes Back, dem besten Podcast über Filme, Filme, Filme und Filme. Aber heute geht's um Serien, Serien, Serien. Und ein bisschen auch um Comics, habe ich mir sagen lassen, weil ich Bock drauf habe. Wir haben wundervolle Themen mit dabei. Wir haben einmal wirklich Serienempfehlungen und auch noch viele Starts, die wir diese Woche am Start haben. Aber eine Sache ist gestern gestartet, die Xenia dich, glaube ich, sehr beschäftigt hat.
Ich würde euch gern fragen, was verbindet ihr mit einer blonden Perücke?
Mit einer blonden Perücke.
Mhm.
Ich meine, ich weiß ja, worum es geht, um welches Thema.
Überlege ich mir noch was anderes.
Ja, gut, ich dachte, ihr sagt jetzt irgendwie Hansi Hinterseher oder so. Nichts gegen Hansi.
Shoutout.
Nee, ich rede natürlich.
Shoutout
von,
Hansi Hinterseher.
Ja, Hannah Montana, die hat gestern, also vor ein paar Tagen, wenn dieser Podcast rauskommt, ihren 20. Geburtstag gefeiert. Und es geht natürlich um die Disney Plus Serie, jetzt heute auf Disney Plus, damals noch eine Disney Original Serie, die goldene Zeit der Disney Serien, sagt man ja immer. Ihr seid wahrscheinlich nicht damit aufgewachsen?
Wir sind drüber.
Absolut gar nicht.
Okay. Habt ihr irgendwann mal was gesehen? So Zauberer von Waverly Place?
Nope.
Zack und Cody?
Auch nicht.
Ich kenne die lustigerweise alle, namentlich. Ich kann dir aber sagen, von Hannah Montana und Co. habe ich wirklich nicht eine einzige Folge gesehen.
Ach, schade, weil die Serie ist sehr lustig, immer noch. Klar muss man sich daran gewöhnen, dass da die Lacher im Hintergrund eingespielt werden. Und sie ist auch ziemlich dumm, wie das so war damals bei Kinderserien.
Und das.
Ja, aber sie lohnt sich alleine wegen Miley Cyrus und ihren coolen Y2K-Outfits, ihren Performances. Weil es gab ja ganze Alben, die von Hannah Montana damals rausgebracht wurden.
Mhm.
Und ich habe früher als Kind auch immer gedacht, Hannah Montana wäre ein wirklicher Superstar, was eine Metaebene hat, weil in der Serie geht es ja darum, dass sie ihre wahre Identität, also Miley Stewart, ja, versteckt. Weil man muss immer, das ist sehr verwirrend, weil Miley Cyrus ist ja derselbe Name wie Miley Stewart in der Serie, aber sie hat einen anderen Nachnamen.
Ich bin jetzt schon verwirrt.
Ja, ja. Merkt euch einfach, Miley ist sie als Privatperson, Hannah Montana ist sie auf der Bühne. Und
das ist komplexer als die Lore von so DC-Comics.
Ja, schon. Tatsächlich muss man da genauso gut mithalten. Und eine kleine Anekdote, als ich damals im Bulgarien-Urlaub war mit meinen Eltern, fuhr eine schwarze Limousine an mir vorbei. Und da war ein Hannah Montana-Logo drauf.
Ach so.
Und ich habe wie am Spieß geschrien. Ja. Und dann kam Miley Cyrus raus. Nein,
und hat dich umarmt und die Tränen von der Wange geküsst.
Genau so war es. Nee, und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, da ist bestimmt Hannah Montana drin. Wahrscheinlich war es nur eine bezahlte Werbung. Aber es war sehr schön.
Ja, ich muss aber sagen, ich habe tatsächlich gar nicht so viel Gutes über diese 20-Year-Anniversary gehört.
Hast du gehört?
Ich habe Kritik gehört. Also einmal fehlt ja dieser, wir haben eben noch kurz drüber gesprochen, dieser Bruder fehlt ja.
Ja.
Der ist ja nicht dabei.
Genau.
Ich habe gehört, dass die Interview-Sektionen, die so da drin sind, sich so ultra unnatürlich anfühlen.
Ja,
dass sie so sehr, so quasi wie geskriptet wirkten.
Ja, ich meine, da muss man dazu sagen, ich habe mir schon ein paar so Reunions angeguckt, die Friends-Reunion zum Beispiel, die Harry Potter-Reunion, das ist alles arschgeskriptet. Also das sind Leute, bei ihr ist es ja ihre Familie teilweise, also Billy Ray Cyrus, ne? Großer David Lynch-Fan, ja.
Country-Legende.
Genau, Country-Legende, der ist ja auch im echten Leben ihr Vater und der spielt auch in der Serie ihren Vater. Der war zum Beispiel da, was krass ist, weil die haben sich eigentlich hinter den Kulissen zerstritten.
Oh.
Und
hatte sie deswegen ihre rebellische Phase?
Ja, so ein bisschen. Ich glaube, sie wollte sich auch emanzipieren von ihren Disney-Wurzeln.
Mhm.
Da hatte sie dann ja ihre Can't-Be-Tamed-Ära. Ich könnte da jetzt eine Stunde drüber reden. Aber du hast recht, Jackson war nicht dabei. Das war also der Bruder in der Serie. Und auch Oliver, also ein paar Figuren, die ziemlich essentiell waren, sind nicht drin vorgekommen. Und die Person, die da war, war weirderweise Chapel Roan.
Okay.
Was so ganz komisch war. Sie meinte, sie war mal früher Fan von Hannah Montana. Ja, ist jetzt nicht das beste Special, was ich jemals gesehen habe. Aber das Schönste war für mich, dass sie nochmal einen Song performt hat. Einen neuen Song, den sie extra geschrieben hat an ihr jüngeres Ich. Und so ein bisschen zu in der Vergangenheit zu schwelgen. Oh. Und dann sind so im Hintergrund die ganzen Fotos gelaufen. Das war wie so eine fast wie so eine Trauerzeremonie bei den Oscars. Und ja,
du hast das ja auch mit Lenny angeschaut. Ne?
Genau.
Das war schon dann so ein Happening wahrscheinlich.
Ja, wir haben so geschunkelt bei so The Climb. Und so.
Na, schön.
Ja, wir haben ja auch mal ein Hannah Montana-Video gemacht hier auf dem Kanal.
Check das aus.
Ja, wir haben übrigens.
Aber John Cena hat gefehlt. Also das ist oder man hat ihn einfach nur nicht gesehen.
Ja, maybe.
Wir haben auch Herr der Ringe-Videos gemacht bisher. Und es gab eine lustige News über die Nacht und ihr habt sie noch nicht gehört, ne?
Hä, nee. Was war das denn gerade für eine Überleitung?
Du hast mich unterbrochen und dann.
Sorry, tut mir leid. Entschuldigung.
Ja, es ist ein neuer Herr-der-Ringe-Film in der Mache.
Ach ja.
Shadow of the Past. Und ja, das Drehbuch soll Stephen Colbert schreiben, mit seinem Sohn zusammen.
Nein. Ich hab's mitbekommen, der ist ja super Fan. Der hatte doch ein Interview mit Peter Jackson, so ein Video-Interview. Und da hat das Peter Jackson mal eben so gedroppt. Ja, der nächste Film wird ja hier Shadow of the Past und den schreibst ja du. Und dann sagt Stephen Colbert, yep, mach ich.
Das ist ja wild.
Der ist ja, der geht ja so als super, super Fan.
Ja, ja, das habe ich auch schon mitbekommen.
Genau.
Der weiß auch, was Vala und Maya sind.
Ja, das ist wild. Vor allem, allerdings habt ihr auch so das Gefühl, dass das auch so ein bisschen franchisifiziert wird aktuell, dass man sich denkt, ja, mit Herr der Ringe kann man Geld machen, ganz offensichtlich.
100%.
Ja. Aber auf der anderen Seite freue ich mich für Steven, weil ich ihm gönne ich's, weil er ist wirklich ein krasser Fan. Ja. Also ist jetzt nicht irgendwie so ein Studio-Exec, irgendwie so ein Industrietier, er ist noch real.
Mhm. Ja. Hast du auch gelesen, um was es gehen soll?
Ich habe gar keine Ahnung. Das ist die eine Sache, von der ich nichts weiß.
Es soll 14 Jahre nach Die Rückkehr des Königs spielen. Und,
Viertes Zeitalter?
Nee, das ist auch noch im dritten Zeitalter. Das geht noch so ein bisschen weiter.
Ja.
Weil, scheiße, in dem Moment, das ist für das Zeitalter. Einmal, oh Gott! Ich kenne mich doch nicht so gut aus.
Aber ich glaube auch noch, das ist im dritten, oder? 14 Jahre ist ja nicht viel.
Ich weiß, irgendwann ist da in dem Zeitraum, geht es dann über ins vierte Zeitalter.
Aber warte, nach Rückkehr des Königs dann, aber nicht nach dem Flash.
Also nachdem Frodo weggefahren ist. Ja.
Krasser Turn von Hannah Montana zum dritten und vierten Zeitalter von Hannah. Ja.
Die Überschneidung dieser beiden Franchises findet sich in mir.
Ja. Sam, Mary und Pippin sollen dann irgendwie so ihre ersten Schritte ihres Abenteuers so nochmal auf die Spur gehen. Und es soll auch um Sams Tochter Eleanor gehen, die ein lang gehütetes Geheimnis entmystifiziert und warum der Ringkrieg fast schon verloren wurde, bevor er begann.
Also da wird Tee gespielt.
Ich finde, das klingt ein bisschen langweilig.
Ja, wieso das? Wieso macht ihr keine Sache über das erste Zeitalter? Gut, ja, wegen den Rechten, aber
Trust in the process, trust in Peter Jackson. Ich hoffe, sie haben sich was dabei gedacht.
Ich auch.
Ich bin mir sicher, dass das cool wird. Aber mal schauen. Ihr kennt euch besser aus.
Wo du dich auch gut auskennst mit, ist DC.
Ich habe es gerade eben schon angedeutet. Ich wollte nur das gerade hier mitbringen, weil mich auch, nachdem ich ein paar Stories dazu gepostet habe, ein paar Leute angeschrieben haben. Ich lese ja aktuell wieder sehr, sehr, sehr viele Comics. Und ich habe eine Reihe gelesen, die einfach so herrlich witzig ist. Das Schöne ist, ich plane so ein, zwei DC-Videos, die wirklich auch nochmal in die Tiefe gehen und wild sind. Die DC-Lore ist wild. Also der Comic-Verlag, der sich um Superman, Batman, Wonder Woman und Co. dreht. Und ich habe eine Reihe gelesen, die ist crazy. Ich will jetzt gar nicht die gesamte Lore dahinter erklären, weil das wird ja komplett den Rahmen sprengen. Aber Kurzfassung ist, es gibt eine Reihe namens DCKO. Man würde meinen, das steht für Knockout, tut's aber gar nicht. Es steht für King Omega, weil ein King Omega gesucht wird, der die Omega-Energie in sich zusammenbringt, um den mit Spectre vereinten Darkseid zu besiegen. Darkseid ist ja ein DC-Oberbösewicht, der sehr an Thanos erinnert. Wobei Thanos eher eine Kopie von ihm ist. Und Darkseid ist, okay, jetzt verliere ich alle Leute. Und Darkseid ist.
Also ganz viele Wörter hast du gerade aneinander gereiht.
Tut mir leid, ich hab's gemerkt. Darkseid ist ein großer Oberbösewicht. Der hat jetzt noch mal mehr göttliche Kräfte.
Wie immer, oder?
Wie immer, also das ist noch mal größer. Und deswegen gibt's jetzt bei DCKO so eine Art Turnier mit so einem richtigen Turnierbaum, der auch eingeblendet wird, wo die DC-Helden und Heldinnen und teilweise auch Bösewichte gegeneinander kämpfen. Und am Ende gibt's einen Sieger, den King Omega, der sich dann gegen Darkseid stellt. Und darüber haben die sogar wirklich so eine Story drumherum geschrieben. Und das ist so ein Event, da gibt's fünf Comics in der Hauptreihe, also DCKO 1 bis 5. Dann gibt's aber auch eine Sonderreihe zu Batman, weil Batman Paralleldimension, bla bla bla, gegen andere Batman kämpft.
Okay.
So alte Robins und sowas und Nightwings. Und dann gibt's auch so eine Storyline um so eine Robin-Bewegung, wo so jeder Robin werden kann. Wild. Die heißt Nightfight.
Sehr cool.
Die ist cool, diese Batman-Storyline ist cool, aber DCKO ist so crazy. Das Besondere daran ist, es gibt auch noch einen Comic, der heißt Boss Battle und der ist so Panne, weil da lizenzrechtlich wirklich alles vorkommt, was so unter Warner Brothers läuft. Mhm. Das bedeutet, da kämpft Superman gegen Homelander aus The Boys.
Okay, das ist interessant.
Das ist interessant.
Ja.
Dann kommt auch so Red Sonja vor. Kennt man vielleicht so aus so einer anderen Comicreihe. Oder auch Scorpion und Sub-Zero aus Mortal Kombat. Und das, was ich persönlich so wirklich am bescheuertsten fand, und das ist so albern, ist, wie Joker so ein Haus betritt. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum und wie und wo. und dann auf die Annabelle-Puppe trifft.
Das ist so witzig.
Und dann sich so ein bisschen in diese Annabelle-Puppe auch verliebt. Und dann gibt es irgendwann so ein riesiges Panel über zwei Seiten, wo die alle gleichzeitig so in der Arena kämpfen. Und dann siehst du wirklich so unten rechts in der Ecke, wie Joker diese Annabelle-Puppe, da klingelt auch Jonas Handy.
Da ruft Annabelle an.
Ja. Wo Joker die Annabelle-Puppe festhält und dann so mit der Faust auf diese Annabelle-Puppe einschlägt.
Was?
Ich dachte mir so, in dem Moment dachte ich mir so, was lese ich hier gerade? War irgendwie lustig.
Das klingt sehr lustig.
Ja,
aber
absolut.
Ist dann auch Annabelle-Lore-getreu ein Dämon?
Ja,
okay.
Also die kommt auch wirklich nur in so 4-5 Panels vor. Das ist wirklich, das ist keine große Story, die da aufgebauscht wird. Man muss auch sagen, DC hat gerade wirklich eine Hochzeit in den Comics. Da kommt gerade wirklich eine grandiose Reihe nach der anderen raus. Vor allem dieses Absolute Universe ist wirklich fantastisch. Batman ist wirklich vielleicht besser denn je. Richtig krasse Comic-Reihen aktuell. Und dann gibt's halt dieses DCKO, was so, ja. Ich wollte es nur mal mitgebracht haben.
Meint eigentlich, wenn bei Warner, dann hätten die auch eine Figur aus Herr der Ringe nehmen können.
Ich wollte gerade sagen.
Ja. Ich will nur gerade dazu sagen.
Sauron gegen Darkseid.
Ich habe das schon mal gesagt in einem Podcast und ich wiederhole es jetzt wieder. Ich glaube, in der Filmwelt ist das der nächste Evolutionsschritt mit allen Mergern und so weiter. Seid nicht überrascht, ich sag's ganz offen, wenn irgendwann mal in einem Avenger, und ich rede wirklich von 2020 oder 2018 oder sowas. Seid nicht überrascht, wenn irgendwann in 10 Jahren so in einem Avengers-Film Darth Vader oder so vorkommt.
Jetzt 2020 ist in der Vergangenheit auch.
Ja. Wow.
Das ist ein Zeitreise.
Ich weiß nicht, warum ich gerade in meinem Kopf dachte, wir hätten 2006.
Das ist.
Ich meine, Hannah Montana geredet
hat. DC hat dein Hirn, glaube ich, ein bisschen frittiert.
Absolut. Ich meinte zwei. Okay, dann sage ich jetzt 2040.
Was?
Wo in der Zukunft? 2020. Wups.
Nicht nochmal 2020.
Nee, das ja. Vielleicht sind wir alle 2020 gestorben und alles, was jetzt gerade passiert, ist eine Simulation.
Das ist ja eine scheiß Simulation.
Ja, deswegen. Aber, also ja, ich sag's nochmal, seid nicht überrascht, wenn dann 2040 irgendwie Darth Vader in einem Avengers-Film oder so vorkommt. Ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, es wird kommen. Und ich sehe schon von meinem inneren Auge den Trailer, wie dann so, ne, der große Showdown kommt im Trailer und dann, keine Ahnung, ist in irgendeinem anderen Franchise kommt dann irgendwie so eine Figur wie Luke Skywalker oder Darth Vader oder Thanos im Star Wars-Universum oder irgendwie sowas wird irgendwann passieren. Und ich habe halt mit DCKO wirklich so einen Comic, das ist hier natürlich auch ein bisschen albern und witzig gemeint, aber hier passiert es bereits und die Comicwelt ist eh so ein bisschen das Experimentierfeld von der Filmwelt. Ich glaube, das wird irgendwann auch kommen.
Ja,
ich meine, wir haben sowas Ähnliches schon mal bekommen in einem der besten Filme der letzten 20 Jahre. Und zwar in Ready Player One. Wenn du dich erinnerst,
ja,
als wir im Kino waren und da der Master Chief auf.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, was da vorkam, aber die haben auch alles durchgemixt.
Das ist ja noch mal ein bisschen was anderes.
Ich war zu der Zeit in New York und ich weiß noch, als ich am Times Square war, da waren diese riesigen Ready Player One so Werbeflächen irgendwie.
Ja.
Und dann dachte ich noch so. Das ist so ein Scheißfilm.
Das ist ein richtiger Kackfilm, wirklich, ja.
Aber meint ihr, wir brechen dann und sind dann irgendwann, wenn wir noch on air wären und darüber reden würden, würden wir dann das abfeiern, weil wir dann einfach nicht mehr können, das zu kritisieren?
Es kommt natürlich drauf an, wie, aber es wird auf jeden Fall ein glorreicher Cashgrab, der sehr, sehr viel Geld einspielen wird. Und deswegen,
du hast so recht.
Naja, ich dachte, du sagst Alien vs. Predator. Einer der besten Filme der letzten 20, 30 Jahre.
Aber es stimmt schon.
Ja. Aber wir haben trotzdem auch noch ganz viele andere Tipps dabei, Serienempfehlungen, die wir jetzt nach dem Intro bringen, plus Starts der Woche. Viel Spaß, wir sehen uns gleich.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, vor allem gibt's ja eine Serie aktuell, die auch von sich reden macht. Und es ist nicht nur Hannah Montana, das gerade die Welt im Sturm erobert, sondern auch die 10. Staffel von Scrubs. Wir haben es leider jetzt, also weil wir drehen an dem Tag, an dem die Serie rauskommt und es ein technisches Problem mit den Streamern gab oder ein Dummheitsproblem.
Ja, die waren nur so kurz freigeschaltet und wir haben es verpasst, die anzuschauen, weil die schon vor 2 Wochen da waren. Dann wollten wir es diese Woche noch schauen, um das frisch im Kopf zu haben für den Podcast.
Dann haben wir gesehen, dass sie abgelaufen sind. Wir wussten nicht, dass sie ein Ablaufdatum haben. Bei mir ist sogar die E-Mail im Spam-Ordner gelandet und so weiter und so fort. Viel lustiger Scheiß, der darum passiert ist. Deswegen konnten wir Scrubs nicht sehen, aber es startet heute. JD kehrt unerwartet ins Sacred Heart Hospital zurück, trifft dort auf alte und neue Gesichter. Und ich glaube, eine Sache kann man schon sagen, die ist aber auch im Trailer, die wird direkt gedroppt. Er wird quasi eine leitende Position einnehmen in diesem Krankenhaus. Und man darf sehr gespannt sein. Mhm. Seid ihr optimistisch, was diese neue Staffel angeht?
Ich kann mir schon vorstellen, dass es witzig wird.
Ja.
Ist halt so die Frage, ob das genau denselben Charme hat, wo, so wie die Serie davor. Das ist halt immer schwer, finde ich.
Ja.
Weil das hatte ja immer so einen zeitlichen Rahmen, auch so der Humor. Ja. Aber ich finde Scrubs bis heute noch lustig.
Mhm.
Ich habe sie lange nicht mehr gesehen, deswegen. Aber freut ihr euch?
Ich freue mich schon. Ich war ein bisschen schockiert, im Trailer zu sehen, wie alt Zach Braff, also JD, geworden ist. Das war so ein kleiner Blick in den Spiegel. Mhm. So, die Zeit verfliegt. Ja, ich will wieder zurück ins Jahr 2040. Ich habe aber, ich will noch eine Serie empfehlen. Und Jonas, du hast mir gesagt, dass du gestern auch die zweite Staffel zu Ende geguckt hast.
Ja, genau.
Eine Serie, die aktuell wirklich für Furore sorgt und ich finde auch absolut zu Recht. Und wir haben schon mal, wir machen es jetzt kurz, weil wir es schon mal wirklich sehr, sehr, sehr im Detail besprochen haben. Allerdings damals nur Staffel 1 vor ein paar Wochen. The Pit.
The Pit. Genauso medizinisch akkurat wie Scrubs.
Genau. Genauso witzig. Nee, teilweise ist sie schon witzig. Teilweise ist sie schon witzig.
Doch, die hat schon so Humor, aber sie ist auch sehr niederschmetternd und teilweise todestraurig. Ich habe
ja
bei der ersten Staffel, ich habe noch nie so oft bei einer Serie, glaube ich, geweint.
Echt?
Ja.
Boah, ihr verkauft mir diese Serie nicht gut, weil ich habe so ein Problem mit Krankenhausserien. Mhm. Ich habe so ein Grey's Anatomy-Trauma, weil meine damalige beste Freundin aus der Schule Grey's Anatomy ultra war. Sie hat mich immer gezwungen, alle Folgen zu gucken. Und ich bin ja so ein kleiner Hypochonder. Deswegen, ich habe manchmal Angst, dass wenn da von so einer spezifischen Krankheit gesprochen wird,
ja,
die nur so 1% der Menschen auf der Welt haben. Und
ja,
ich gehe dann abends ins Bett und bin so, morgen wache ich mit so einem Ausschlag auf.
Ach, ja. Du dachtest jahrelang, du hättest Lupus, nachdem genau, du Haus geguckt hast. Aber,
ist das nicht ein mythologisches Wesen?
Nee, Lupus gibt's wirklich, das ist eine echte Krankheit.
Ja, ja, ja. Das ist ein Perfekt zu.
Nee,
Fantasy fehlt, naja.
Du meinst Lyko, ich hab's vergessen, wie es heißt, diese Werwolf-Krankheit.
Nein, egal.
Lykanthropie.
Lykanthropie. Irgendwie so. Das hat so einen lustig medizinischen Namen.
Das stimmt.
Ja. Auf jeden Fall, The Pit ist grandios, hat jeden Preis verdient. Die erste Staffel ist ultra krass, die ist einfach mega gut geschrieben und vor allem macht die mich komplett süchtig. Man will dranbleiben. Es gibt extrem viele Figuren und Storylines. Es spielt zwar alles in dieser Notaufnahme von dem Krankenhaus, aber es ist auch, also dieses gesamte medizinische Thema und auch der Krankenhausalltag wird mit extrem viel Respekt begegnet und das ist voll schön. Auch die medizinischen Abläufe sind weitestgehend sehr korrekt. Ich habe schon mit Ärzten darüber sprechen können und die meinten auch, also klar, es gibt so Kleinigkeiten, dann kommen Laborergebnisse, die sonst 3 Stunden brauchen, kommen dann innerhalb von 10 Minuten, meine Güte. Aber größtenteils ist da alles medizinisch korrekt, so wie ich mir das habe sagen lassen als Unwissender. Und das ist auch schön, wenn man das weiß. Mhm. Ich muss nur sagen, die zweite Staffel hat mich nicht so sehr gekickt wie die erste.
Ja, bei mir ist es genauso.
Wieso nicht?
Also es passiert, also bei beiden Staffeln passiert sowas. So
ja,
in der Serie so ein paar Folgen rein.
Mhm.
Und das
folgenübergreifend.
Ja, genau. Und das war bei der ersten Staffel schon um einiges spannender und hat dann noch so zusätzlichen Spannungsbogen gehabt im Vergleich zur zweiten Staffel.
Gleichzeitig freue ich mich, dass sie es in der zweiten Staffel nicht stupide wiederholt haben.
Ja.
Also das macht mir auch Hoffnung, dass sie auch, dass denen bewusst ist, dass sie jetzt nicht einfach diese Erfolgsformel gefunden haben und die immer wiederholen, ne?
Mhm.
Stichwort Grey's Anatomy. Ja. Ich habe vielleicht nur 4 Staffeln von Grey's Anatomy
gesehen.
Ich glaube,
bei Grey's Anatomy ist eher das Ding, es gibt so viele coole Charaktere und dann sterben die alle irgendwann und dann bist du halt heartbroken.
Ja. Aber ja, irgendwie dieses, genau wie du sagst, dieses Folgenübergreifen hat mich nicht so sehr gecatcht wie die erste Staffel. Dennoch gab es sehr, sehr viele Momente, in denen ich dieses Mal sehr berührt war.
Du hast eigentlich immer so eine Ansammlung an ganz vielen kleinen Kurzgeschichten, weil es halt immer um die einzelnen Patientinnen und Patienten, aber auch um die Ärzte geht. Und so vom Gefühl her war so das Zusammenspiel in der ersten Staffel ein bisschen schlüssiger, auch wenn es echt krasse Highlights in der zweiten Staffel gibt.
Vor allem wurden nochmals neue Figuren hinzugefügt, die ich nicht alle so unterschreiben würde. Also es war nicht derselbe Effekt wie in der ersten Staffel, wo ich so die neuen Figuren direkt ins Herz geschlossen habe. Also man muss verstehen, es gibt auch, es ist ein Ausbildungskrankenhaus, wo halt auch so 3 Assistenzärzte in ihren ersten Jahren, ich werf gerade mit Begriffen um mich, mit denen ich mich nicht auskenne, aber genau, und das gibt es diese Staffel wieder und die habe ich nicht so ganz gefühlt wie in der ersten Staffel.
Okay.
Nichtsdestotrotz, es ist eine verdammt gute Serie. Nicht davon abschrecken lassen, dass es so eine Krankenhausserie ist.
War also, ich nämlich anfangs auch, bis du mir davon erzählt hast.
Und ich würde wirklich sagen, The Pit ist wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes und eine Serie, die wirklich auch viele Leute kriegt. Ich bin auch kein großer Krankenhausserien-Fan. Das ist jetzt nicht so, ich habe auch wirklich ganz wenig Haus gesehen und so.
Mhm.
Scrubs ist da so wirklich das Einzige, was ich so am Stück geguckt habe. Emergency Room auch nur immer mal wieder, wenn es im Fernsehen lief. Damals. 2050 nochmal den Witz wiederholt. Es tut mir leid. Aber
was würdest du sagen, was ist denn das Besondere? Weil ich versuche jetzt vielleicht Lust zu bekommen auf The Pit.
Das Krasse ist das Tempo. Okay. Also da ist wirklich keine einzige langweilige Sekunde. Und das liegt daran, dass immer wieder von Storyline zu Storyline geschnitten wird. Und was ich so krass finde in dieser Serie, jedes Mal, wenn umgeschnitten wird zu einer anderen Figur, ist es nicht so, ach, die wollte ich jetzt aber nicht sehen oder das interessiert mich nicht, sondern ach ja, da gab es ja noch den Fall. Ach stimmt, wie geht's da weiter? Und dann wird umgeschnitten, ach ja, das Problem und so weiter.
Es gibt in jeder Folge so viele Cliffhanger.
Ja.
Ah, krass. Ja.
Und das halt innerhalb der Folge, weil da halt, also der Schnitt dieser Folgen ist auch phänomenal. Mhm. Und das Krasse ist halt, dass es in Echtzeit ist, also einigermaßen. Ja, gut, also das ist halt, eine Staffel ist eine Schicht, die halt leider Gottes, es gibt halt auch sehr viel Kritik am Gesundheitssystem in dieser Serie, die halt 15 Stunden oder so dann geht oder gehen kann. Und jede Folge behandelt halt eine Stunde. Aber dadurch, dass man halt immer wieder wechselt, das ist nicht wie bei 24, wo man irgendwie nur so zwei, drei Figuren folgt, sondern die wechselt halt wirklich so zwischen 20 Figuren. Und man behält trotzdem den Überblick und es ist trotzdem mega spannend. Also die ist einfach fantastisch geschrieben.
Schön.
Ja. Cool. Und eine Sache in der ersten Staffel, die hat mich so richtig, da muss ich jeden Tag noch dran denken, da ging es um Abschied nehmen, weil im Krankenhaus sterben natürlich auch Menschen. Und dann hat Dr. Robbie hat so eine, ich glaube, das ist so ein hawaiianisches Sprichwort, also was man halt sagen soll in Situationen. I love you, thank you, I forgive you, please forgive me. Und das klingt so ganz lame, aber innerhalb der Serie sorgt das für was. Und ich muss auch, wie gesagt, jeden Tag dran denken, weil das halt so einfach ist. Und
aber so stark.
Genau, also, deswegen ist The Pit wirklich was Besonderes. Eine ganz besondere Serie, die meiner Meinung nach alle ihre Preise verdient hat. Und ich will diese Serie wirklich auch noch mehr in die Welt tragen. Xenia, welche Serie möchtest du in die Welt tragen?
Welche Serie möchte ich in die Welt tragen? Ich würde gerne mal über Industry sprechen. Ich weiß, dass Jonas die auch angefangen hat. Und ich habe da mich jetzt auch endlich mal rangewagt, weil HBO Max ist ja seit ein paar Monaten in Deutschland available. Und dann war ich auch so mit Industry in Kontakt, weil in der neuen Staffel spielt jetzt Kit Harington mit. Es gibt insgesamt 4 Staffeln bisher und die 4. Staffel ist jetzt dieses Jahr rausgekommen. Und dann habe ich so einzelne Szenen gesehen, wo er mitspielt und dann war ich so, oh, endlich wieder Jon Snow und dann habe ich jetzt angefangen. Und
ich hatte das übrigens auch mit Kit Harington. Ich gucke so die ersten paar Folgen an, so, hä, wo ist der?
Genau, ich war auch so, ich will Kit Harington sehen. Ich bin jetzt auch erst am Ende der ersten Staffel. Bisher bin ich positiv so überrascht, weil diese Serie ist wirklich gut. Ich habe nämlich auch nicht erwartet, dass ich damit viel anfangen kann. Also ähnlich wie bei Krankenhausserien, weil es geht um den Finanzsektor. Also es werden sehr viele Neulinge auch begleitet, die bei so einem riesigen Finanzunternehmen anfangen.
Und sowas wie Goldman Sachs oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, in London, genau. Die heißt irgendwie so Pearson und Co. oder genau. So.
Goldman Sachs wird aber auch erwähnt.
Ah ja, okay.
Und natürlich geht es dann um Wettbewerb, um Halsabschneider, um Intrigen, also so das volle Programm.
Wie Succession?
Wie Succession. Es ist so ein Mix aus Succession und The Big Short. Also ich verstehe auch wirklich nichts, was die da sagen. aber es ist halt ähnlich schnell geschnitten. Es ist wirklich so mit spannenden Figuren. Also es werden vor allem so 2 unterschiedliche Frauenfiguren begleitet. Also Harper und Jasmine heißen die. Und die ziehen dann auch irgendwann zusammen. Und dann geht es so ein bisschen um deren unterschiedlichen Stellungen. Weil die eine wird so von dem, ein bisschen wie von so einem, weiß ich nicht, Jagdhund, also der wird auch immer inszeniert als jemand, der sehr erfolgreich ist und sehr viel fordert, unter die Fittiche genommen.
Eric Tau.
Genau, Eric Tau. Und wird so zu seinem Protégé und die andere hat mehr Probleme, weil sie ja auch für ihr Geschlecht typisch dann so ein bisschen Salat holen geht die ganze Zeit und auch so erfolgreich sein möchte.
Und das niemandem recht machen kann.
Niemanden kann sie es recht machen. Und es gibt aber noch ganz viele andere Figuren. Natürlich ist auch der Typ dabei, der mehr Party machen geht, als sich anzustrengen. Aber auch einer, der so gefühlt so ein Genie ist und sehr viel Motivation hat.
Du meinst der von David Johnson gespielt
Genau, wird? David Johnson spielt auch mit. Also den kennt man ja auch aus Alien Romulus oder jetzt The Long Walk, wo er mir auch sehr gut gefallen hat. Also das ist ein toller Schauspieler.
Das wird der nächste Timothy Chalamet.
why not? Ich finde, er hat Talent. Ich finde die Serie richtig gut.
Das erinnert mich übrigens an Bad Banks, die deutsche Serie. Fun Fact.
Habe ich noch nicht gesehen.
Ja. Ich auch nicht. Jonas, was sagst du?
Ich habe auch davon also gehört, dass es gut sein soll. Bei uns hat irgendjemand mal in die Kommentare geschrieben, das ist das bessere Succession.
Krass, okay.
Ja, und würdest du es halt unterstreichen?
Nee, auf gar keinen Fall.
Würde ich auch nicht sagen.
Ich finde, also mir gefällt Succession viel mehr, auch einfach, weil es auch so eine krasse Satire ist und weil man echt sehr viel lachen muss.
Ja.
Und bei Industry, ich fand es da super schwer reinzukommen. Ich finde es auch super interessant. Aber es ist so eine, ich finde, das ist so eine abschreckende Welt. Also ich habe da irgendwie so Probleme, mich da so reinzufühlen bei so, ich sag's jetzt mal, in Anführungsstrichen, bei so Finanzarschlöchern.
Ja.
Ist dann immer so schwierig, ich finde es dann immer so schwierig, da so reinzukommen, auch wenn es so ein paar Figuren gibt, zum Beispiel Harper oder Jasmine, die es dann einfacher machen. Was aber halt auch spannend ist, ist, dass halt auch so dieser Hustle-Lifestyle,
ja,
dass der auch quasi kritisiert wird. Weil gerade am Anfang der ersten, in der ersten Folge passiert was, das will ich jetzt nicht spoilern, wo man sich so denkt, oh, okay, das ist vielleicht gar nicht so gut.
Ja. Aber das ist auch eine Kritik, die ich immer äußerst oft höre, ach, die Hauptfigur ist so unsympathisch, die Figuren sind alle so unsympathisch. Figuren müssen nicht sympathisch sein, um eine gute Serie zu schreiben. Relate, man sagt so schön im Englischen, likable ist nicht relatable. Mhm. Also eine Figur muss relatable sein, nicht likable. Also man muss ihre Motivation verstehen, ihre Ziele und die Mittel, die sie anwendet, die Entscheidungen, die Figur trifft. Genau.
Das ist das Ding aber bei Succession, das sind alles Arschlöcher. Wirklich, ja, von vorne bis hinten. Und ich liebe die Serie.
Ja.
Aber ich fand es bei der also super schwierig reinzukommen, weil du halt wirklich so reingeschmissen wirst und weil du also so mitten in die Handlung rein. Und ich brauchte erstmal so ein, zwei Folgen, um so klar zu kommen, so, okay, wer ist jetzt überhaupt hier so die Hauptfigur? Wie stehen die zueinander? Was passiert hier gerade?
Aber das fand ich, glaube ich, eher gut, weil ich hatte das Gefühl, die Serie ist da so sehr unorthodox und wagt vielleicht dann auch mal so diesen Chaos und diesen vielen Figuren auch erstmal so Raum zu geben und nicht jetzt sich auf so eine klassische Hauptfigur so zu beschränken. Und ich check aber total das mit dem Abschrecken, weil das ist ja auch eine sehr, sehr skurrile Welt. Und es geht dann einfach um diese Menschen, die da ihr Privatleben erstmal pausieren, um ja ganz nach oben es zu schaffen. Und das ist ja dieses neoliberale Mindset. Und ich würde auch argumentieren, dass die Serie das eher aushebelt, anstatt zu bestätigen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie dann die folgenden Staffeln werden. Weil ich habe auch gehört, dass die vierte Staffel, wo dann Kit Harington endlich mitspielt, auch so gut sein soll.
Ja. Als Jon Snow spielt er mit, also, der in diese Welt geworfen wird.
So bei Gottes Willen, ich finde die Serie nicht schlecht. Ich will dir auf jeden Fall weitergucken, weil ich bin intrigued.
Und dann habe ich noch was. Schön, dass ihr beiden hier sitzt, weil ihr seid mit dafür verantwortlich, dass ich es gesehen habe. Wenn ihr dann eh schon euer HBO, also alle Serien, die wir gerade besprochen haben, sind auf HBO Max. Und da gibt es auch eine Serie, die gerade bei den jüngeren Leuten in aller Munde ist, nämlich die kanadische Serie Heated Rivalry. Mhm. Und ich glaube, ich habe schon mal im Podcast davon geschwärmt und das hat auch seinen Grund. Ich möchte dazu auch noch kurz was sagen. Also, es ist bekannt als die Gay-Eishockey-Serie, weil es um zwei professionelle Eishockeyspieler geht, die eine langjährige Affäre miteinander starten. Ich glaube, so kann man die gut zusammenfassen. Natürlich wird diese Affäre geheim gehalten. In der Sportwelt ist es ja immer noch ein sehr schwieriges Thema. Und die Sache ist, ihr habt beide davon geschwärmt. Und dann habe ich die ersten beiden Folgen geguckt und dachte mir, ja, also ist nett, aber
spicy.
Sehr spicy.
Sehr sexlastig.
Sehr sexlastig. Klar, eine interessante Struktur, aber so richtig kickt's mich jetzt nicht. Und ich dachte, okay, das war's dann halt. Ist halt nicht meine Serie, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Dann habt ihr gesagt, guck wenigstens noch die dritte Folge, weil erst da nimmt sie richtig an Fahrt auf. Und ich habe vollkommen unterschätzt, wie recht ihr hattet. Ich war nach dieser dritten Folge sowas von hooked. Und die Serie hat ja auch nur 6 Folgen. Und nach der 6. Folge war ich wirklich nur noch Rotz und Wasser, nur noch so ein Häufchen. Also, ich will nicht sagen Häufchen Elend, weil ich mich danach einfach so toll gefühlt habe und diese Serie wirklich ganz, ganz, ganz tief ins Herz geschlossen habe. Es ist eine unglaubliche Entwicklung, die diese Figuren durchmachen. Und diese gesamte letzte Folge hat mich so überrascht. Und zwar zum Positiven. Also, ich bin wirklich, für mich ist es bisher so, also mit A Night of the Seven Kingdoms, so meine Lieblingsserie des Jahres bisher. Ach, ich finde die wirklich großartig.
Das kann ich so verstehen. Also ich bin die gerade auch schon das dritte Mal am Rewatchen, weil die einem so einen Komfort gibt, wenn man die schaut. Und ich finde auch, dass ab der dritten Folge ja, die einen so berührt und die Figuren, das ist so eine Charakterstudie. Also ja, es ist so viel mehr als nur eine, also Eishockey, da geht es eh nicht viel um Eishockey, sondern es geht einfach um deren Beziehung und auch um deren Sexualität, aber auch um so Männlichkeit. Also ich finde, da gibt es so viele spannende Szenen, die ich auch noch nie so umgesetzt gesehen habe, mit so einem geringen Budget, ja, auch visuell. Ja. Deswegen ganz.
Hatten die ein geringes Budget?
Ja, sie hatten nicht so viel Asche.
Umso beeindruckender.
Die ist ja eigentlich nur von so einem kanadischen Streaming-Anbieter. Mhm. So ein bisschen das Netflix von Kanada. Und der hat auch nur 1 Million Abonnentinnen.
Das war doch der große Durchbruch für die, oder?
Ja, also die haben davor beide noch gekellnert. Und dann haben sie 3 Monate vor Drehbeginn ihre Jobs gekündigt. Ja,
okay. Oder ich meinte auch den Streaming-Dienst.
Ach so. Oder auch, ja. Ja, ja, ich glaube, die haben jetzt, ich glaube, der eine hat zum Williams hat jetzt auch noch mal so eine Serie oder einen Film für diesen Crave-Streaming-Anbieter. Also ich kann mir vorstellen,
dass
er jetzt.
Genau, Crave. Das ist so lustig, dass der Crave heißt.
Ja, ich crave auch nach der zweiten Staffel, Leute.
Ja. Ja. Guckt auf jeden Fall das Video von Lenny an. Der hat ein spannendes Video.
Stimmt.
So Heated Rivalry.
Ja. Mhm. Wonach cravet ihr denn sonst noch so an Serien?
Ich habe übrigens eine lustige Überleitung, weil ich habe Connor Story, einer der beiden Hauptdarsteller, der Rosanoff spielt, ich habe den in einer Serie gesehen, die jetzt in die 5. Staffel geht und diese Woche startet, und zwar For All Mankind. Darüber habe ich ja schon öfters mal gesprochen.
Spielt ja auch ein Russen darin?
Das ist so witzig, weil er da hat, er hat quasi nur so einen Mini-Auftritt. Er spricht, er spielt einen russischen so Spetsnaz, so ein Spezialkommando.
Das ist ja das absolut, das, was mich so komplett aus den Socken gehauen hat, ist, als ich rausgefunden habe, das ist kein Russe, der ist so komplett Kanadier. Und dann dachte ich, ja gut, der wird irgendwie einen russischen Background haben, weil der spricht ja so krass fließend Russisch. Ja. Und ich habe auch mitbekommen, dass so gerade in der russischen, also dass gerade in Russland eher, also so ultra gehypt wird, weil sein Russisch so gut ist?
Ja, sein Russisch ist sehr gut. Sein Akzent soll trotzdem ein bisschen klischeehaft sein, habe ich mir sagen lassen. Also eine gute Freundin von mir spricht auch Russisch. Ja. Aber das ist trotzdem unglaublich, wie er in so einer kurzen Zeit so ein gut Russisch sprechen kann.
Und er ist halt Kanadier, durch und durch, ja.
Und das ist halt in der Serie, die ich geguckt habe, For Mankind, dass er da halt auch einen Russen spielt.
Ja.
Und halt nur, ich glaube, 5 Sekunden vorkommt, der sagt so einen Satz. Mhm. Und ich sehe den so und denke mir so, hey, Moment, den kenne ich. Dann habe ich so in die Credits geschaut. Ach krass, das ist ja Connor Story. Mhm. Der spielt da jetzt einfach so eine Mini-Rolle mit. In der anderen Serie hat er jetzt voll den Durchbruch gehabt. Und wahrscheinlich werden jetzt die Leute, wenn die das sehen hier, wenn das jetzt in den kommenden Wochen startet, die ganze Staffel, werden die so, hey, Moment, kommt der jetzt noch mehr vor? Das ist nur eine Mini-Rolle.
Der spielt ja auch in Joker Folie à deux noch mit. Der hat
ja
eine
ganz kleine Rolle. Der hat eine sehr wichtige Rolle sogar.
Nicht wichtige, aber kleine Rolle. Und da hat er nämlich auch mal darüber erzählt in einem Interview, dass er danach auch dachte, das wird sein Durchbruch, aber dann musste er danach wieder kennen.
Ja, das Interview habe ich gelesen. Ja. Aber hier, For All Mankind ist ja auch eigentlich eine geile Serie. Ich habe die ersten 2 oder 3 Staffeln gesehen, weil ich das Konzept davon liebe. Also es geht ja um eine alternative Geschichte der Welt, in der das Wettrennen um die Raumfahrt und den Mond nie geendet hat. So Russland und USA haben sich immer weiter hochgeschaukelt. Und
es wird immer mehr Geld da reingepumpt.
Genau.
Und das hat auch so die ganze Menschheitsgeschichte geändert.
Genau.
Aber halt auch die Technologie so viel schneller sich entwickeln lassen, weil ganz viel aus der Technologie kommt ja aus der Raumfahrt und
wird
da weiterentwickelt.
Fun Fact, aktuell arbeiten ja auch so ein Zusammenschluss verschiedener Raumfahrtorganisationen auf der gesamten Welt, planen ja, ne, mit den Artemis-Missionen auch eine Basis auf dem Mond zu bauen. Und in For All Mankind ist das schon längst Geschichte, schon längst. Da geht es noch viel, viel, viel weiter.
Ja.
Und ich mochte die Serie sehr. Gerade so die erste Staffel.
Ja.
Ich persönlich fand, dass sie sich dann irgendwann so ein bisschen verloren hat.
Ja, das Ding ist, also ich, I came for the alternative Weltgeschichte, but I stayed for the characters. Ich fand die Figuren so spannend. Und was dann mit denen auch so über die Staffel hinweg passiert, wie die sich so weiterentwickeln. Da gibt es auch so ein paar Sachen, ich glaube, die meintest du, die dann so ein bisschen komisch sind.
Die sind sehr komisch und die haben mich so rausgehauen.
Mich halt gar nicht. Und genau, wir gehen jetzt in die 5. Staffel. Und das Ding ist, dass halt so in der Zwischenzeit ganz viele der Figuren, die ich halt am Anfang und so über den Verlauf der 2. und 3. Staffel so lieben gelernt habe, dass die jetzt halt langsam alle weg sind oder sterben oder überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und die versuchen jetzt gerade so in der 5. Staffel so Nachfolger und Nachfolgerinnen für die ganzen Figuren so aufzubauen. Teilweise so die Kinder von den Hauptfiguren aus den ersten Staffeln. Und das funktioniert nur so semi.
Ach so.
Finde ich.
Ja. Schade.
Ja, trotzdem, es ist für mich so eine absolute Comfort-Serie und ich gucke das bis zum bitteren Ende. Es wird nämlich noch eine finale 6. Staffel geben.
Oh. Mhm.
Und am 29. Mai startet mit Star City ein Spin-off zu der Serie, die dieses Space Race aus der ersten Staffel aus Sicht der Sowjets zeigt. Mhm. Und ein Schauspieler spielt mit, den ihr auch schätzt und liebt.
Connor Story.
Richtig. Nein, Rhys Ifans.
Ach oh, was? Oh mein Gott, Otto!
Otto Wundrum.
Ja.
Ja, das spielt eine Otto. Hauptrolle. Genau, und es gibt halt auch Figuren aus den ersten paar Staffeln, die in Star City jetzt nochmal vorkommen und einfach jünger besetzt wurden.
Ja. Boah. Nee, das ist der Mitbewohner von Hugh Grant aus.
Der Mario ist.
Aus, ja. Oh Gott, wie heißt der Film? Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Notting Hill.
Notting Hill, sorry, ja. So, ich habe auch noch eine Serie dabei, über die ich kurz sprechen möchte, weil du hast gerade über Joel Kinnaman gesprochen, der ja nicht mehr vorkommt, wahrscheinlich in der 5. Staffel von For All Mankind. Oder spielt er noch eine Rolle?
Also das ist alles offiziell, der spielt noch mit.
Der spielt noch mit. Der spielt
er ist
nämlich,
sehr alt.
Er ist sehr alt. Der spielt nämlich auch eine, den kennt man ja aus The Suicide Squad zum Beispiel auch. Da spielt er ja Rick Flagg Jr. Und das, was nach, also die Serie Peacemaker Staffel 1 knüpft nahtlos an das Ende von The Suicide Squad und dreht sich halt um John Cenas Figur Peacemaker. Und ja, läuft auch auf HBO Max. Und Staffel 1 hat mich wirklich einfach extrem gut unterhalten. Ich finde die sauwitzig. Die macht wirklich Spaß. Sind einfach relativ kurze Folgen. Es gibt super viel so Glamrock drin und Glam-Metal, was ich einfach so extrem spaßig finde. John Cena ist einfach extrem witzig in der Rolle. Und der Plot von diesen 8 Folgen ist erfüllt seinen Job, erfüllt seinen Zweck. Und dann kam jetzt Staffel 2 und ich habe mich auf Staffel 2 gefreut und ich habe richtig gemerkt, wie ich mich von Folge für Folge mehr durchgekämpft habe, obwohl die wirklich größtenteils von James Gunn inszeniert und geschrieben ist. Also er hat wirklich in vielen Folgen seine Finger mit dem Spiel gehabt und ich finde diese gesamte Staffel echt so extrem enttäuschend.
Ja, schade.
Echt bitter, wollte ich nur kurz mitgebracht haben, obwohl auch so gerade so im DC-Universum und dem DCU und so weiter, es gibt so ein paar Cameos und Auftritte von Figuren, die man kennt, also dafür lohnt es sich, aber alles in allem war ich echt so, echt schade.
Ja, wirklich schade.
Ja.
Ich habe noch eine Empfehlung für alle, die gerade auf dem Trockenen sitzen, literarisch, nach One Piece. Ihr solltet alle Our Flag Means Death gucken auf HBO Max. Habt ihr schon mal von der Serie gehört?
Ja, gehört, aber ich weiß nicht, worum es geht.
Ist das mit Piraten?
Es ist eine queere Piratenserie und diese zwei Worte gehören zusammen wie Salz und Pfeffer. Taika Waititi spielt mit und er ist auch Produzent. Und das Schlimme ist, dass diese Serie leider nur 2 Staffeln hat, weil sie abgesetzt wurde. Ich bin immer noch sauer, aber ich habe die jetzt endlich nachgeholt, weil die wurde mir schon seit Jahren immer empfohlen, genauso wie diese Interview mit einem Vampir-Serie. Das sind so diese beiden goldenen Serien, die ich ewig aufgeschoben habe. Und die hat über die Jahre so ein Kult-Following entwickelt. Also diese, ich glaube, 14 Folgen oder 18 Folgen, die es bisher gibt, die haben so eingeschlagen, also haben so eine Community entwickelt. Und das ist richtig schön. Und ich kann es jetzt verstehen, weil die Serie hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Also es geht um das Jahr 1717.
Sold.
Jonas, hast du schon überzeugt.
Und ein wohlhabender Landbesitzer namens Steed Bonnet, der entscheidet sich von einem Tag auf den anderen, Pirat zu werden. Okay. Und
sau cool, jetzt schon.
Und das Ding ist, dass er Manieren besitzt, was natürlich für Piraten sehr unglaublich ist. Und seine ganze Crew, das sind natürlich Aussätzige, die auch alle nicht so richtig in die Gesellschaft passen. Mhm. Und die finden sich da auf diesem Schiff zusammen.
Ist es eine Komödie?
Es ist eine Komödie. Sie ist sau albern.
Taika Waititi,
Nein, Taika Waititi. Also es ist genau in dem Stil von Taika Waititis Film oder zum Beispiel auch What We Do in the Shadows. Mhm. Es ist sehr bunt und skurril und vor allem auch queer, weil das ist das Schöne an der Serie. Sie hat unfassbar viel Herz. Eigentlich geht es darum, dass so ältere Männer so sich ihrer Gefühle bewusst werden und sich annähern. Und Taika Waititi spielt auch einen queeren Piraten, also namens Blackbeard. Er hat so einen unfassbar langen Bart und liebt aber einen Mann. Und das ist so eine tolle Repräsentation. Und diese Serie ist so ein richtiger Rohdiamant, der bei HBO Max rumliegt. Deswegen shout out, Flag Means Death. Ich finde, mich hat die Serie richtig bekommen. Und die kann man auch gut in einem Rutsch durchsehen.
Klingt sehr spannend, auf jeden Fall.
Ja. Ja, den gab es auch wirklich, den Gentleman Pirate Steed Bonnet. Aber ich kenne mich nicht mit ihm aus. Ich habe nur mal gehört, dass es da eine historische Grundlage gibt, aber die Serie ist nicht historisch akkurat.
Habt ihr früher auch diese Was-ist-was-Bücher gehabt?
Und ja, klar. Dann
Piraten?
Ja, das hatte ich weiß nicht, ob ich Piraten hatte, aber ich hatte auf jeden Fall diese Was-ist-was-Bücher. Die habe ich geliebt.
Ich hatte Burgfräuleins. Nee, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung.
Nein. Ich weiß nicht, ich hatte Was-ist-was-Chemie. Und dann habe ich für so eine sehr kurze Zeit gedacht, ich werde Chemiker, weil ich das so interessant fand.
Ja, mit den Reagenzgläsern. Bis man dann in der ersten Chemiestunde sitzt und denkt so, nein, bitte.
Wirklich, die gesamte Welt, die gesamte Menschheit kann froh sein, dass ich nicht Chemiker geworden bin.
Ich wollte früher mal zum FBI. Und ich habe extra so gegoogelt, wie ich in die USA ziehen müsste, um mich dann beim FBI bewerben zu können, bis ich dann gecheckt habe, dass ich eigentlich nur Filme mag.
Ja.
FBI und so handeln.
Ich weiß, das ist eher unsere Zeit, aber Akte X, damit sind wir ja aufgewachsen. Ja. Ich wollte auch immer FBI-Agent werden. Ich habe ja auch einen eigenen FBI mir so ein Dings gemacht, so ein Portemonnaie. Da habe ich so ja extra von meinen Eltern dann drum gebeten, dass sie mir so eine Tasche schenken, wo ich dann so einen FBI-Ausweis reinmachen konnte.
Ja, ist halt arschcool.
Ey, Leute, ich bin letztens hier durch Köln gelaufen und habe auf dem Boden ich habe da lag halt so ein Zettel rum. Ich meine, Dreck in Köln ist jetzt keine Überraschung. Da stand einfach drauf: Detektivausweis von und dann wirklich in so Grundschulschrift, dann der Vorname. Ich weiß nicht, was er war, Daniel, keine Ahnung. Und dann so ein gemaltes Foto da drauf. Und ich dachte, oh, hier ist ein Stück Kindheit.
Oh Mann, also, erstmal draufgetreten.
Jetzt habe ich Alfie drauf pissen lassen.
Nee, es kann auch das Gegenteil sein. Es kann sein, dass in diesem Moment, als er das fallen gelassen hat, ein neuer Bösewicht geboren
wurde. Oh ja.
Stimmt, ja.
Das kann auch sein.
Oder er ist erwachsen geworden.
Das ist alles möglich. Jonas, was hast du noch für eine Serie mitgebracht?
Was habe ich noch mitgebracht? Ich spreche immer gerne über Paradise. Ich glaube, du hast sie jetzt angefangen, Xenia, oder?
Weiß ich nicht.
Okay, dann nehmen wir auch so ein Team. Genau, ich finde das einfach eine wahnsinnig spannende Serie. Da ist jetzt gerade die zweite Staffel in vollem Gange und da geht es ja um einen Präsidenten, der ermordet wird und von einem Secret Service Agenten, der von Sterling K. Brown gespielt wird, gefunden wird und dann passieren sehr viele, sehr abgefahrene Dinge, die ihr euch nicht ausmalen könnt. Aber das will ich alles nicht spoilern. Guckt keine Trailer, guckt einfach straight die Serie an.
Kannst du mir nicht ein bisschen was geben, um...
Kannst du dich an dieses Gefühl von Lost erinnern?
So dieses, ja, klar.
Ich schon. Was steckt dahinter? Was passiert in der nächsten Folge? Das ist bei Paradise genau gleich.
Okay.
Aber es hat natürlich dann auch die gleiche Fallhöhe wie Lost. Wenn das am Ende halt nicht gut aufgelöst wird, dann ist es ein bisschen schade. Aber ich bin jetzt auch mitten in der zweiten Staffel und ich finde es wieder großartig. Da werden teilweise neue Figuren eingeführt, die Vorgeschichte wird gezeigt. Das sind wie so kleine Kurzfilme, die so eine tolle emotionale Geschichte erzählen. Hat mich teilweise so ein bisschen, also nicht so gut erinnert wie in Last of Us, die dritte Folge mit Nick Offerman.
Ja.
Mich erinnert es übrigens, also das ist eine Serie, die bei mir wirklich ganz oben gerade aktuell auf der To-Watch-List steht. From.
Das erinnert mich. Das ist genauso, ja.
Du hast sie schon gesehen?
Ich bin da aktuell, ja.
Ja, krass. Weil da geht es ja um eine Stadt, in der man eingesperrt ist, sobald man sie betritt und nicht mehr rauskommt.
Das ist quasi wie so eine Zeitschleife, aber so eine örtliche Schleife. Du fährst aus der Stadt raus und fährst dann direkt wieder rein.
Weil das Lustige ist, ich habe einen Film gesehen, der heißt Vivarium und da geht es genau um dasselbe.
Ja, aber bei From kommen in der Nacht Monster, die aussehen wie Menschen und schlachten die Menschen ab. Aber die können sich dagegen wehren mit bestimmten Sachen. Das ist kein Spoiler, das passiert in den ersten 5 Minuten.
Ja, aber das ist ja bei Vivarium auch so ungefähr. Lustig. Ich musste mal From gucken. Also nee,
das ist eine sauspannende Serie. Das hat so eine abgefahrene Lore, die das aufbaut.
Ah.
Du hast teilweise gar keine Ahnung, warum zeigst du mir gerade das? Und das ist, wie erklärt das jetzt das? Und das baut halt, das bauscht alles so auf und bauscht das auf und baut immer mehr und da wird immer mehr, wie so eine Zwiebel, wie bei Shrek, wird so ein Mysterium nach dem anderen aufgedeckt, dann kommen 15 neue.
Boah, ich habe immer Angst davor, weil ich kann da nur enttäuscht sein am Ende.
Aber es ist sau spannend, aber es kann auch voll in die Hose gehen.
Ah, okay.
Ich hoffe einfach, dass es bei einer der beiden Serien so sein wird.
Ich bin richtig intrigued von From. Ich sehe gerade auch auf der Wikipedia-Seite, dass das Titellied Que sera sera ist.
Ja.
Ist das die Pietro Lombardi-Version von
Natürlich, welche sonst? Die einzig wahre.
Man kann Paradise übrigens bei Disney Plus gucken. Und From gibt's bei Paramount Plus.
Ja. Ich hätte noch eine kleine HBO Max-Serie dabei, da wo ich auch noch mittendrin stecke, aber ich gucke die immer so nebenbei, nämlich eine Serie von Gendy Tartakovsky. Der Name wird euch vielleicht so spontan nichts sagen, aber man kennt ihn.
Ist der mit Tarkovsky verwandt?
Der ist nicht mit Tarkovsky verwandt.
Ist der mit Gendry verwandt?
Aber der ist auch nicht mit Gendry verwandt. Okay. Man merkt übrigens bei beiden, dass sie nicht miteinander verwandt sind, weil die Namen anders sind. Tartakovsky ist nicht
Tartakovsky. Ja, aber ganz ehrlich, man kann sich auch mal verschreiben.
Ja, genau.
Außerdem habe ich gerade Gendry verstanden. Gendy.
Gendy.
Ach so.
Gendy Tartakovsky.
Sorry, sorry.
Kennt ihr, weil der ist, das ist so ein Animationsgott hinter den Kulissen, der super bekannt ist, weil der zum Beispiel Dexter's Labor gemacht hat. Also der ist der Schöpfer davon. Oder Samurai Jack. Oder auch Star Wars Clone Wars hat er sehr viel mitgebracht. Also nicht Star Wars Clone Wars, das Clone Wars, sondern dieses Clone Wars, was so diese, was nur eine Staffel oder zwei Staffeln hatte.
Clone Wars. Es gibt ja Clone Wars und The Clone Wars. Und The Clone Wars ist dieses Anime,
das bessere Clone Wars. Ich meine, das bessere, das hast du gesagt, nicht ich. Aber ich meine dieses Anime-artige, sehr abgefahrene Clone Wars, was halt auch so in so richtig krasse Power-Level reingeht und sowas. Ich habe das auch nur so ausschnittweise gesehen. Aber Tartakovsky ist auf jeden Fall ein krasser Typ. Und der hat eine Serie namens Primal. Und Primal ist eine Serie, die wirklich sehr spannend ist, weil die komplett ohne Dialoge ist. Sie spielt in so einer fantasyartigen Urzeit und dreht sich um einen Mann, der seine Familie verliert und sich mit einem Dinosaurier verbündet, quasi.
Okay.
Es ist sehr wild. Es ist sehr, sehr wild. Es ist sehr actionreich. Es ist aber auch sehr gefühlvoll und das ist halt wirklich krass, dass sie komplett nur mit Musik arbeitet und keinen einzigen Dialog hat. Und trotzdem da so eine Freundschaft aufbaut, die extrem ins Herz geht. Also ich wollte deswegen, ich bin noch nicht durch, aber ja.
Das klingt wie Robot. Das klingt so ein bisschen wie Alpha. Hier Alpha mit dem ersten Wolf hier.
Ach ja, der Film Alpha. Ja. Also der, es gibt aktuell noch einen Film, der Alpha heißt, der startet.
Ja, stimmt.
Aber ich weiß, welchen du meinst. Du hast ihn gerade verglichen mit so einem Film, den wirklich.
Ja, das ist auch so ein Steinzeitmensch und dann ist so eine Freundschaft.
Da geht es ja um den ersten Hund quasi. Ja, genau. Die erste Annäherung zum Wolf.
Apropos Hund, Robot Dreams gibt es ja auch noch, ohne Dialog. Und um eine Freundschaft mit einem Roboter und einem Hund.
Ja, aber Primal ist wirklich ganz anders als Robot Dreams. Aber,
ich frage mich, wie es bei Robot Dreams wäre, wenn man diese eine Szene, in der Earth, Wind and Fire läuft, auch mit Pietro Lombardi, Kiesse.
Ja.
Da wäre kein Auge trocken geblieben.
Alles besser. Was sind die besten Filme und Soundtracks, die man ersetzen könnte mit Pietro Lombardis Kiste.
Sarah Engels vertritt uns ja jetzt beim ESC, ne?
Ja.
Wissen wir Bescheid. Ich bin auch noch gerade Big Little Lies am Rewatchen und für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben, große Empfehlung. Die hat ja auch damals viele Emmys gewonnen. Die ist auch sehr starbesetzt. Also unter anderem spielen Nicole Kidman mit und Alexander Skarsgård, Shailene Woodley und es geht ja um so ein kleines Küstendorf, in dem mehrere Mütter von Grundschulkindern in einem Kriminalfall verwickelt werden.
Wie bei Weapons.
Ungefähr, ja. Es geht viel auch um die Kinder. Horror. Es ist ein bisschen wie Desperate Housewives, aber in, weiß ich nicht, crimiger.
Ernster.
Crimiger Schöner als Film. Desperate Housewives ist schon sehr crimey.
Das stimmt, das ist sehr crimey, ne?
Ernst crimiger, nicht so funny crime.
Okay.
Ich muss sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie was für eine Sogkraft die Serie entwickelt. Und kurzer Inhaltshinweis, es geht aber auch um häusliche Gewalt. Und deswegen ist die Serie jetzt auch keine leichte Kost. Aber ich finde, dass mir immer wieder auffällt, wie krass Alexander Skarsgård in unterschiedliche Rollen schlüpfen kann. Mhm. Und das auch wieder hier macht, weil ich ihn mir immer sehr, sehr gerne anschaue. Aber jetzt hier in der Serie hat er habt ihr die Serie geguckt?
Ich habe die erste Staffel gesehen,
ja. Ah, okay, ja. Dann kannst du das ja vielleicht nachempfinden, weil er ist so bedrohlich in dieser Serie, wie selten. Und
ja, der kann gut bedrohlich, aber hier besonders bedrohlich.
Ja, genau, besonders bedrohlich und ja, große Empfehlung. Also Big Little Lies kann man sich auch noch gut anschauen.
Ich fand das auch so, ich bin ja in einer kleinen Stadt groß oder in einem Dorf groß geworden und so wie die Figuren so zueinander stehen, was es da für Gerichte gibt, wie man miteinander kommuniziert und sowas, ich finde, das fängt die Serie sehr gut ein, sehr realistisch.
Ja, definitiv. Ja. Das ist so dieses, das wirkliche Kriegsgebiet ist wirklich zwischen so Müttern, die sich engagieren in der Schule.
Genau, weil die Kinder dann auch, ich glaube, damit beginnt das ja, ne?
Ja.
Dass ein Kind das andere geschlagen haben soll.
Genau.
Und dann bilden sich halt so zwei Fronten und dann vereinigen sich halt die Eltern bei denen ein und die anderen Eltern da.
Das klingt geil.
Ja.
Gedreht wurde in Overath.
Tatsächlich. Ja, das ist dieses Moderne, aber dann gleichzeitig, also ich finde das erzählerisch sehr spannend, weil die Serie immer wieder mit so Interviewschnipseln arbeitet von so anderen Randos aus der Stadt, die dann immer wieder bei der Befragung von diesem Kriminalfall halt Sachen sagen über die einzelnen involvierten Personen und so erfährst du halt Dinge, so Gerüchte in der Stadt. Also ja.
Spannend.
Wirklich sehr, sehr spannend.
Das klingt sehr spannend. Verdammt, das sind zu viele Serien, die ich jetzt gucken will.
Schließt euch ein und schaut die alle.
Ja. Die gibt's auch, glaube ich, bei HBO Max.
Bei HBO Max, ja.
Ja, wir haben aber nicht nur Serienempfehlungen mitgebracht, sondern auch die Starts der Woche.
Starts der Woche.
Ja, ich habe Shelter mitgebracht heute bei den Starts der Woche, diesen Jason Statham-Film über einen, weil da gibt's einen lustigen Trivia-Fact und ich wollte unbedingt von deinem Gesicht gesehen ja sehen, wenn ich den erwähne. Shelter ist eigentlich, wirkt er erstmal wie so ein Film von der Stange, weil der Regisseur Rick Roman Waugh, der hat halt Filme gemacht, da weiß man, was man bekommt, nämlich Angel Has Fallen und Greenland. Das sind halt Gerard Butler-Filme, da weiß man, was man kriegt und wofür man ins Kino geht oder zu Hause den Streamingdienst anwirft oder die Blu-ray besorgt. Jetzt Shelter ist mit Jason Statham und dreht sich um einen ehemaligen Elite-Agenten, der auf einer abgelegenen Insel bei Schottland lebt und dann in eine Notsituation kommt, weil er ein junges Mädchen vor dem Ertrinken retten muss. Und dadurch fliegt aber seine Deckung auf und er wird dann von alten Feinden gejagt. Und ist aber halt in diesem Shelter, bei so einem Leuchtturm, auf so einer abgelegenen Insel und muss halt kämpfen. Ich habe den Film auch noch nicht gesehen, aber ich habe echt einen lustigen Trivia-Fact dazu. Als der Dreh fertig war von Shelter, wurden Teile des Sets abgebaut und nach England gebracht, weil dasselbe Art Department, dieselben Leute, die an diesem Film gearbeitet haben, noch an einem anderen Film danach gearbeitet haben, direkt, nämlich Hamnet.
Nein.
Und dann wurden Teile des Sets von Shelter für Hamnet wiederverwendet.
Wow. Das heißt, so Bäume und Steine, oder?
Nee, so der, also vor allem so ein Leuchtturm angeblich.
Also
Leuchtturm, was ist denn ein Hamnet, ein Leuchtturm?
Runtergebrochen hat Jason Statham quasi Hamnet zu den Oscars verholfen.
Und dann ist mir halt dann ist mir halt noch ein Funfact dazu aufgefallen, dieses junge Mädchen in Shelter, das halt fast ertrinkt, wird gespielt von der aufstrebenden irischen Kinderdarstellerin Bodie Ray Brafnage, deren Namen ich sicherlich gebutschert habe. Und die spielt die Tochter in Hamnet.
Was?
But, das ist kein Scherz.
Okay, das ist cool.
Und sie wurde auch schon für Robert Eggers nächsten Film, nämlich Werewolf gecastet. Ja.
Auf den freue ich mich ja sehr.
Ja.
Der kommt ja auch dieses Jahr schon raus, oder?
Ja, im Ende Dezember. Des Jahres, glaube ich. Ja.
Robert Eggers, der füllt die Kinoseele an Weihnachten.
Das ist so, als ob der so in deinen Kopf schaut und so, du hast so eine Checkliste an Sachen, die du sehen willst. Ja. Und er guckt rein bei Xena, Werewolf, Mama.
Aber genau. Xena, wenn du
Hamnet... Ich habe einen Brief an ihn 2022, da habe ich gesagt, bitte Werewolf-Film, bitte.
2022, das ist ja erst in 10 Jahren. Aber hier... Wenn du Hamnet-Fan bist, musst du also eigentlich auch Shelter sehen.
Boah, ich glaube, der letzte Film, den ich mit Jason Statham gesehen habe, war Beekeeper. Und der Plot klang ähnlich.
Und der ist perfekt.
Der ist wirklich perfekt.
Der lässt kein...
Ich hatte eine arg gute Zeit im Kino. Also ich habe so viel gelacht. Deswegen, ja, bestimmt. Ne?
Ich finde übrigens wirklich, dass Beekeeper so ein, also der Inbegriff von einem Guilty Pleasure ist.
ich würde auch sagen, es ist nicht der schlimmste Film, den man gut gucken kann mit so 5 Freunden und dann schließt man sich ein und man hat eigentlich nichts anderes zu schauen. Es ist so eine verstaubte DVD und so, auf so einer einsamen Insel oder so und dann kann man die einschieben und dann hat man eine gute Zeit.
Ja. Ich wette, eine gute Zeit hat man auch, also Shelter startet diese Woche im Kino, genauso wie der Film Pillion von Regisseur Harry Lytton. Das ist, wir haben heute sehr viele queere Filme und Serien dabei und Pillion ist auch einer, denn das ist ein Erotikdrama über einen queeren Motorradclub und einen Mann, der quasi in diese Szene eintaucht. Und Pillion hat auch einen ganz besonderen Namen, denn der Name steht für den quasi für den Beifahrersitz hinten auf dem Motorrad. Diese längere Polster und hinten das, das nennt man auf Englisch Pillion.
Ich habe gedacht, eine eigene Figur heißt so.
Nee, aber das repräsentiert tatsächlich auch so ein bisschen die Rolle, die die Hauptfigur wohl einnimmt, weil er quasi der Beifahrer wird von einem Mann, in den er sich verguckt oder so. Ich habe den Film halt leider auch noch nicht gesehen, deswegen kann ich da nicht ganz aus dem Vollen schöpfen.
Ich wollte den unbedingt sehen, aber ich habe es nicht mehr geschafft für den Podcast. Aber der wird auf jeden Fall sich noch reingezogen.
Ja.
Ich finde auch, dass Alexander Skarsgård und Harry Melling, der ja Dudley Dursley in den Harry Potter Filmen spielt, einfach auch eine unfassbare Kombo ist für dieses Dom-Sub-Duo.
Ja.
Deswegen, ja, du hast ein Zitat hier auch mitgebracht von Filmstarts. Ja. Eine Welt aus Leder, Machtspielen und ungeschriebenen Regeln.
Ich fand das irgendwie so poetisch
total.
Und schön. Das
wird auch auf unsere Arbeitsatmosphäre zutreffen.
Wow.
Ich muss aber sagen, ich find's so krass, was Harry Melling nach seiner Rolle als Dudley in Harry Potter gemacht hat, was der danach an Rollen übernommen hat, der ist mir in den letzten Jahren so oft aufgefallen. Der hat irgendwie so ein gutes Händchen für so spannende Rollen. Der hat ja in The Ballad of Buster Scruggs mitgespielt.
Mhm, stimmt.
Den Coen-Brüder-Film. Er hat in Der denkwürdige Fall des Mr. Poe mitgespielt. Das ist nicht so gut, aber er spielt da drin halt Edgar Allan Poe. Er hat in Das Damengambit mitgespielt, in The Devil All the Time, His Dark Materials, Die versunkene Stadt Z. Das ist echt richtig geil. Es freut mich richtig, dass der so aus dieser, ne, aus diesem
Harry Potter Ding,
aus diesem Harry Potter Ding, wo er halt diesen Dulli gespielt hat, jetzt so hervorgetreten ist und einfach so tolle Rollen spielt.
Ja. Definitiv.
Und was ich auch noch dazu sagen will zu diesem Film, der lief letztes Jahr in Cannes an, als ich da war. Und ich habe den dort aber verpasst, weil ich ja nicht die gesamte Zeit da war von dem Festival. Und dieser reale Gay Bikers Motorcycle Club, der heißt so, die fungierten als Berater für den Film. Und die waren vor Ort in Cannes und sind da angereist. Und das war leider so ein Tag oder zwei Tage, nachdem ich abgereist bin. Also das habe ich leider verpasst. Aber genau, das ist Pillion. Dann möchte ich nur erwähnen, dass diese Woche Horst Schlemmer sucht das Glück startet. Über den habe ich jetzt leider, auch Lenny hat den gesehen, ich habe jetzt noch nicht so viel Positives zu dem Film gehört. Alle nennen den irgendwie zahnlos und sind ein bisschen genervt davon, dass der Film auch in der Corona-Pandemie startet und sich sehr viel auch darum dreht. Und da verstehe ich auch so ein bisschen, dass man keinen Bock mehr, dass man überdrüssig ist, was das Thema angeht.
Ist ja auch wirklich, wirklich jede Figur, die vor 10, 20 Jahren so irgendwie mal im Fokus war, bekommt jetzt gerade so ein Remake.
Mhm.
So mit
Stromberg.
Stromberg, Kanu des Manitou und jetzt hier noch mit Horst Schlemmer. Was kommt als nächstes?
Was kommt als nächstes?
Der Wichser.
Der Wichser 3, ja.
Ich weiß es nicht.
Ja. Der Doppelwichser.
Ja. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich finde auch Semi-Interesse für Horst Schlemmer sucht das Glück. Aber ich wünsche ihm, dass er das Glück findet.
Auf jeden Fall. Also ich fand Horst Schlemmer früher immer sehr witzig. Ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe eigentlich Interesse, den zu sehen. Also für alle Fans und Nicht-Fans, vielleicht ist das auch die richtige Wahl beim Ticketkauf. Oder auch ein Regisseur, über den Lenny gestern ein Video auf Cinema Strikes Back gemacht hat, weil er sehr großer Fan von diesem Regisseur ist. Und ich auch. Ich mag Richard Linklater auch sehr gerne. Der hat einen neuen Film, Blue Moon. Also man muss dazu sagen, Richard Linklater hat wirklich viele, viele grandiose Filme gemacht, meiner Meinung nach. Also Boyhood ist, glaube ich, so mit am bekanntesten. Die Before-Trilogie. Ich liebe School of Rock ist auch sehr bekannt. Ich liebe Scanner Darkly.
Ja.
Mhm.
Vorletzte Woche haben wir auch über
Nouvelle Vague, stimmt. Über den haben wir gesprochen. Und Fast Food Nation ist noch so ein Film von ihm, den ich aber so mit am schlechtesten von ihm finde. Und jetzt startet ein Film, der heißt Blue Moon. Und das wirkt auf den ersten Blick vielleicht wie ein Biopic, ist aber keines, sondern eine dialoggetriebene Tragikomödie mit Ethan Hawke, der hier wirklich eine sehr besondere Rolle hat, weil der so eine Halbglatze trägt.
Mhm.
Also der sieht wirklich wild aus. Also so hat man Ethan Hawke bisher noch nicht gesehen, aber es spielen auch Andrew Scott mit oder auch Margaret Qualley. Und es geht um einen echten Songtexter namens Lawrence Hart, der wirklich existiert hat. Es geht um seine letzten Tage. Blue Moon ist auch ein äußerst bekannter Jazz-Song, den dieser Songtexter geschrieben hat. Das war übrigens 1943. Und also da spielt dieser Film. Und
in der Zukunft.
Ja, in der Zukunft. Das Lustige ist auch, Ethan Hawke hat das Drehbuch schon vor 10 Jahren auf den Tisch bekommen und gelesen und war sehr begeistert und wollte das sofort machen. Aber Ethan Hawke war wohl zu diesem Zeitpunkt nicht alt genug für die Rolle.
Mhm.
Also hat Richard Linklater in klassischer Linklater-Manier gesagt, ja gut, dann machen wir den jetzt halt nicht, warten 10 Jahre.
Wild.
Und haben den Film dann innerhalb von 15 Tagen gedreht.
Ich würde ihn so gern mal kennenlernen, diesen Mann.
Das
weil der hat so eine innere Ruhe.
Ja.
Der wehrt sich so richtig gegen so Produktions-Deadlines.
Ja. Boyhood so über so und so viele Jahre gedreht, was auch immer, wie viele Jahre das dann waren. Das muss man auch einfach mal wirklich so bringen. Ne? Finde ich deswegen voll spannend. Und ich habe noch 2 Filme dabei.
Ich finde es nur lustig. Ethan Hawke, ich kann diesen Namen nicht mehr normal lesen, weil unser ehemaliger Praktikant, der Paul, der hatte früher immer gedacht, dass so, wenn so ein E hin dran ist, das noch ausgesprochen wird.
Hockey.
Ethan Hawke.
Ethan Hawke.
Ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf raus.
Ethan Hawke.
Also Ethan Hawke klingt auch irgendwie albern.
Ja, das
nimmt
stimmt.
Diesen extrem coolen Namen so sofort jegliche Coolness.
Ja, tatsächlich.
Alperto Fani.
Jonas Ressli. Senior Popescu.
Aber ihr habt doch gar kein E dann hinten dran, das macht gar keinen Sinn.
Ja, aber Schäfer, wir hätten eins.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja. Na gut, ich habe aber trotzdem noch einen Film mitgebracht, den ich unbedingt empfehlen möchte, nämlich They Will Kill You. Startet ebenfalls diese Woche im Kino und das ist so ein richtiger Festivalfilm. So ein spaßiges Horror-Action-Drama-Gemetzel. Habt ihr schon davon mitbekommen und den Trailer gesehen oder so?
Ich habe davon mitbekommen, weil Schröck eine leuchtende Review zu dem Film geschrieben hat. Und er hat ihn mit The Rage meets Why Don't You Just Die verglichen. Und ich direkt so, scheiße, wann kann ich diesen Film sehen? Ja.
Ich habe auch davon mitbekommen. Also Zazie Beetz spielt ja auch mit. Ich habe so ein paar Poster gesehen und so.
Ja.
Und Tom Felton, ne?
Ja, Tom Felton, also Draco Malfoy. Ich muss sagen, Zazie Beetz ist, ich bin wirklich jetzt mittlerweile immer mehr großer Fan von ihr. Und das ist endlich mal eine Hauptrolle, die sie bekommen hat. Also man kennt sie als Nebendarstellerin vor allem, weil sie in der Serie Atlanta an der Seite von Donald Glover in vielen Folgen mitgespielt hat und da wirklich brilliert hat. Dann hat sie die Nachbarin in Joker gespielt, die alleinerziehende Mutter. Dann hat sie in Deadpool 2 mitgespielt. Und das Spannende ist auch, die ist Berlinerin. Also der Vater ist sie hat einen deutschen Vater und spricht auch fließend Deutsch und so. Und ist auch also nicht nur in New York, sondern auch in Berlin aufgewachsen. Und finde sie einfach als Darstellerin so mega sympathisch. Und diese Rolle auch hier in They Will Kill You rockt sie komplett. Mhm. Du hast gerade Why Don't You Just Die erwähnt.
Ja, hast du den auch gesehen?
Ich habe den nie gesehen.
Hast du den gesehen?
Nee, aber es klingt wie eine Antwort von They Will Kill You.
Stimmt.
Das ist so ein kleiner Film. Der hat mich so ein bisschen an Hardcore Henry erinnert. Aber der spielt halt innerhalb von einem Apartment in so relativ kurzer Zeit und es geht halt sehr viel um, dass so ein Typ den Vater von seiner Freundin umbringen, weil der die geschlagen haben soll, aber da steckt nur so ein bisschen mehr dahinter. Aber der Hauptteil des Films besteht eigentlich darin, dass die sich durch dieses Apartment durchkämpfen. Mhm. Also es erinnert so ein bisschen auch an The Raid, hat aber auch, ist ein bisschen lockerer, bisschen leichter, bisschen lustiger. Und das ist so der Inbegriff von einem Film, der auf dem Fantasy-Filmfest laufen würde.
Ja.
Ja.
Und das ist
Der macht wirklich sau viel Spaß.
Das ist David, du hast gerade auch They Will Kill You beschrieben. Also, ja, man muss dazu sagen, dieses Why Don't You Just Die, They Will Kill You, das ist beides derselbe Regisseur. Ein russischer Regisseur namens Kirill Sokolov. Und du hast es mit Hardcore Henry verglichen. Oh Gott, jetzt wird's mega filmnerdig. Das ist halt der Regisseur Ilya Naishuler. Das ist ebenfalls ein russischer Regisseur. Und der macht auch halt so sehr auf die Fresse Filme. Der hat ja auch diesen hier Nobody gemacht mit Bob Odenkirk. Mhm. Das sind also Filme, die wirklich so einfach Action pur sind, aber nicht dämlich sind, sondern einfach irgendwie so eine gewisse Skurrilität haben und einfach Spaß machen, wenn man auch mal drauf steht. Und They Will Kill You. Okay, sorry, jetzt habe ich gar nicht über diesen Film gesprochen. Es geht um eine mysteriöse Frau, die auch eine sehr illustre Vergangenheit hat. Die beginnt als Haushälterin in so einem New Yorker Hochhaus. Ich glaube, es ist ein Hotel. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es hat aber auf jeden Fall so eine sehr weirde, fast schon viktorianische Wirkung. Mhm. So einen sehr besonderen Vibe. Und was sie nicht weiß, in diesem Hochhaus gibt es immer wieder Verschwindungsfälle. Also Leute verschwinden.
Du meinst Vermisstenfälle?
Vermisstenfälle? Verschwindungsfälle?
Verschwindungsfälle gefällt mir so viel besser.
Das wirkt irgendwie, als hätte so ein Verschwindekabinett oder sowas. Das wäre so ein Zauberer anwesend, der so sagt,
Ja, da will ich jetzt nichts sagen.
Ach so.
Aber auf jeden Fall geht's auch ihr an den Kragen und zwar relativ schnell und sie muss wirklich ums Überleben kämpfen. Und ich muss sagen, ich stimme wirklich Schröck auch zu. Ich mag diesen Film sehr. Es ist ein extrem blutiger Film, der aber sehr viel Spaß macht. Es ist wirklich maximal überstilisierte Gewalt mit Blutfontänen wie aus alten Samurai-Filmen. Und genau das ist doch das richtige Stichwort, denn der ist sehr wirklich maßgeblich von so japanischen Samurai-Action-Filmen inspiriert. So, also wer so auf sowas wie Kill Bill steht, hier gibt es wirklich große Parallelen.
Oder so John Woo oder so.
Ja, erinnert auch stark an sowas wie Lady Snowblood zum Beispiel. Und ich finde gerade die Action-Szenen und die Choreografie der Szenen grandios umgesetzt. Und Zazie Beetz ist wirklich eine Wucht in diesem Film. Aber auch, also nicht nur in den Action-Szenen, sondern auch in den emotionaleren Szenen. Denn es gibt so einen dramatischen Kern hier drin. Der Film funktioniert visuell auf ganzer Ebene, hat so CGI-Elemente drin. Und man würde jetzt Angst kriegen, dass der bei geringem Budget halt die Computereffekte in irgendeiner Form scheiße aussehen. Aber tun sie nicht. Auch die sehen gut aus. Also ich kann wirklich diesen Film fast wirklich bedenkenlos empfehlen. Ich muss sagen, der hat so ein antikapitalistisches Thema drin, das so ein bisschen aufgedrückt wirkt, weil das nicht in die Tiefe geht, aber muss es ja auch nicht. Aber ich hätte mir definitiv schon so ein bisschen mehr Background gewünscht, was die Figur angeht, da so ein bisschen tiefer reinzugehen. Gerade am Anfang ist man schon so ein bisschen verloren und es braucht seine Zeit, bis man da reinkommt. Dadurch sind die Stakes anfangs gerade so nicht sehr hoch, so die dramatische Fallhöhe. Auf der anderen Seite kann man auch das als Stärke des Films interpretieren, dass er halt wirklich sofort in die Action reingeht und gar nicht so sehr tief in diese Background-Story von ihr reingeht. Ich muss sagen, das ist so ein Film in der Sparte Ready or Not, Send Help ist ja auch so ähnlich, mit einer sehr starken Frauenfigur im Zentrum, der sehr blutig ist, aber auch sehr spaßig ist und so eine Art Fantasy, also so eine Art Filmfestival-Film ist, wo man einfach abends um 23 Uhr irgendwie reingeht und einfach Spaß hat. Ja, Jonas, sorry.
Alles gut. Da spielt auch, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Miala Harold mit, die auch in Industry mitspielt.
Ah.
Hier, diese Dame.
Ach so, ja, das ist die Hauptfigur, ne?
Ach so, ja, das ist die, genau, es geht nämlich auch um die Schwester.
In dem Film.
Genau, ja, sie spielt die Schwester
Asia von Reeves und Maria Reeves.
Genau, sie spielt Maria Reeves, genau, das ist die Schwester von Asia Reeves. Genau. Asia Reeves wird von Zazie Beetz gespielt. Ja, und ich möchte deswegen diesen Film allen empfehlen. Und ich habe Ready or Not 2 auch schon gesehen. Ich mag ja Ready or Not sehr. Auch das ist so ein sehr blutiger, spaßiger Film, der einfach unterhält. Ready or Not 2 habe ich gar nicht so sehr gefühlt. Ich finde, das hier ist der bessere Ready or Not 2. Sag ich es mal so.
Ich sehe auch gerade, dass Andy Muschietti, der die S-Filme gemacht hat,
der produziert.
Hat ihn produziert.
Heather Graham spielt auch mit, kann man auch noch erwähnen, wenn man möchte. Jetzt sind wir wirklich sehr ins Detail gegangen. Ich möchte nur sagen, Zazie Beetz braucht mehr Hauptrollen.
Ja.
Also ich will wirklich, also ich, alles, was ich bisher von ihr gesehen habe, war, die Filme waren gut und sie war sogar immer mit einer der besten Sachen.
Obwohl sie hier und da ja auch nicht so ein gutes Händchen hatte mit so Deadpool 2.
Wieso Deadpool 2 war mehr als
war cool.
Oh, ich fand den nicht so.
Okay.
Aber ich habe irgendwie im Kopf immer, dass ich so immer dachte, ah, Zazie Beetz, sie soll immer gute Filme machen.
Ja. Ja. Also sie hat auch noch mehr Rollen, teilweise Sachen, die ich auch nicht gesehen habe, deswegen kann ich da jetzt auch nicht komplett meine Hand für ins Feuer legen. Aber
ich habe auch überlegt, was war in letzter Zeit ein Film, der nicht so gut war, wo sie mitgespielt hat?
Genau, weil wir haben doch letztens noch
drüber gesprochen. Good Luck, Fun Don't Die hat sie auch mitgespielt.
Stimmt, da hat sie mitgespielt. Ja,
das war das nämlich, wo ich auch gehört habe, dass Leute den nicht so gut fanden.
Ja, ich fand den auch nicht so gut, aber es lag ja nicht an ihr. Ja. Und sie hat auch wirklich da eine kleinere Rolle und deswegen, also sie ist, das meine ich, für sehr viele Nebenrollen bekannt. Und jetzt bin ich froh, dass sie mal durchstartet. Ja. Und sie carried diesen Film halt so komplett, komplett und ist mit einer der größten Stärken dieses Films. So, das ist geil. Ich habe noch was mitgebracht. Als
hört nicht auf, ihr werdet so verwöhnt heute.
Ich habe den leider nicht gucken können, aber ich finde, der klingt so spannend. Auch ein Film, der im Kino startet, aber wahrscheinlich sehr schwer nur zu kriegen ist, also zu finden ist. A Useful Ghost. Das ist ein Film, der auf Filmfestivals für Furore gesorgt hat. Das ist nämlich ein thailändischer Film, der eine extrem skurrile Grundidee hat und so eine Tragikomödie ist. Das Besondere ist aber, dieser Film entwickelt wohl auch eine extreme Tiefe. Und das hat mich überrascht, dass es halt nicht nur so ein Klamauk ist, sondern wirklich, dass der Film ganz, ganz große Botschaften hat, die über diese sehr skurrile Geschichte transportiert wird. Denn es geht um eine kürzlich verstorbene Frau, die an Verschmutzung gestorben ist, an einer Staubverschmutzung. Also Staub spielt eine große Rolle in diesem Film, denn sie fürchtet sich so sehr um ihren lebenden Mann, der allergisch gegen Staub sein könnte, dass sie den Staubsauger besetzt, um das Haus von Staub zu befreien. Aber die größte Gefahr ist gar nicht Staub, sondern andere Geister, die sie dann bekämpft. Und sie wird quasi the useful ghost. Und ich habe nur Stimmen zum Film gelesen und gehört. Und es wird nur immer gesagt, dass dieser Film so eine Tiefe entwickelt, die man überhaupt nicht auf dem Zettel hat.
Mhm.
Und das
geht um unbezahlte Care-Arbeit.
Ja, tatsächlich um solche Themen.
Ah, krass.
Und von daher wollte ich das nur mal gesagt haben. Also es gibt wirklich Lobeshymnen im Internet zum Film, wie schön, berührend und tiefgründig dieser Film sein soll, nachdem er halt anfangs so albern startet. Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen, aber ich möchte ihn sehen. A Useful Ghost startet diese Woche im Kino.
Da haben wir ja ganz viele Empfehlungen heute dabei gehabt.
Absolut.
Das ist auch ein wahnsinnig tolles Poster.
Ja, das Poster ist auch sehr besonders, ja. Spannend. Hat der einen Staubsauger in der Hand, der Mann? Ich habe es gerade nicht gesehen.
Der guckt den Staubsauger an.
Ach so, so ist das. Ja. Von daher soll mal noch jemand sagen, dass wir nur über Superheldenfilme und Franchise-Filme und DC-Comics reden und so.
Wer sagt das denn?
Schröck hat natürlich schon gesehen.
Tja, wir müssen noch nachholen.
Ja, das war's von uns. Ganz viele Empfehlungen im Gepäck. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und folgt uns auf Spotify. Gebt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Das hilft uns sehr. Und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder auf Cinema Strikes Back.
Nächste Woche? Ist das nicht schon 10 Jahre her?
Einfach, du musst aufhören, so viele Comics zu lesen. Das tut,
tut meinem Hirn nicht gut. Nee. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von der Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte, schaltet rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.
Das war ein Podcast von Funk.